Schalke ist auf dem Weg zurück in die Bundesliga nicht zu stoppen, gewinnt 4:1 gegen Preußen Münster. Es war eine große Party in der Arena. Wir reden drüber, wir reden über das Spiel, wir feiern einen bestimmten Spieler, aber wir blicken auch ein bisschen in die Zukunft und gucken auf Transfers und mögliche Kaderplanung. Das alles jetzt bei 1904 Inside Schalke. Viel Spaß.
1904 Inside Schalke. Ein Podcast der WAZ.
Hallo zusammen, ich muss mich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, um zu behaupten, das war das letzte Sonntags 13:30 Spiel in der Arena für lange Zeit. Schalke gewinnt mit 4:1 gegen Preußen Münster, macht einen weiteren Riesenschritt Richtung Bundesliga. Und wir sind gut gelaunt und reden drüber heute mit unserem WAZ-Experten Andi Ernst.
Glück auf.
Mit Sinan Schatt von der WAZ Gelsenkirchen.
Ja, moin und Glück auf.
Mit mir Matthias Heselmann von der WAZ Gelsenkirchen und die 1904 Minuten, die starten jetzt. Kleiner Disclaimer vorab, ich habe das Spiel gestern nicht live in der Arena gesehen. Ich war noch in Edinburgh in Schottland, habe mich aber per persönlichem Ticker,
was man so macht,
per persönlichem Ticker auf den Stand bringen lassen, habe mitgefiebert und mir natürlich nach meiner Rückkehr gestern Abend das ganze Spiel nochmal reingezogen.
Ja, wir sind auch gut gelaunt, weil du nämlich gerade 3 Anläufe für die erste, also das war ja schon. Das also
man sagen,
über Spiel sprechen, über dich ein bisschen schmunzeln, aber also besser könnte der Montag nicht
das
anfangen.
Alles hinterlässt so seine Spuren, ich kann es dir sagen. Aber ich habe die Woche davor Elversberg schon halb Schottland zusammen geschrien. Das war natürlich deutlich dramatischer. Gestern war es einfach nur so ein schöner Sieg, wobei ich fand, ich habe vorher relativ viele Leute gehört, die gesagt haben, na, unterschätzt mal dieses Münsterspiel nicht, weil das kann auch mal ein Stolperstein werden. Wurde es nicht, weil Schalke viel richtig gemacht hat.
Ja, das sind also ja, ich kenne diese Schalker-Skeptiker, denen das alles irgendwie dann doch noch zu. Dadurch, dass wir so lange jetzt aufzeichnen, weiß ich das ja. Aber das war gestern, das Spiel ist wirklich relativ schnell erzählt, weil es war von der ersten bis zur letzten Sekunde eine hoch überlegen geführte Partie. Miron Muslicak, der das war in Ballbesitz sehr gut, im Gegenpressing überragend und gerade in der ersten Halbzeit hatte Schalke ja wirklich so alle 2-3 Minuten eine riesengroße Torchance. Das Einzige, was Schalke sich wirklich vorwerfen lassen muss, ist, dass sie das Spiel nicht höher gewonnen haben. Könnte ja theoretisch auf die Tordifferenz ankommen, aber ich bin da auch ganz sicher, nee, es kommt nicht auf die Tordifferenz an, weil Schalke geht da einfach so durch und ist so gefestigt gerade, spielt so einen guten Fußball. Über Edin Dzekos Ausfall redet ja aktuell gar keiner mehr. Das waren wunderbar herausgespielte Tore und das war einfach ein perfekter Sonntagnachmittag für alle Schalker, glaube ich.
Und man muss auch mal zumindest in der ersten Halbzeit Münsters Torwart loben, der ja, in Halbzeit 1 richtig, richtig viel rausgefischt hat. Gut, dann hat er natürlich Pech bei dem Einwurf, der ihm da so durchrutscht, aber war noch ein bisschen abgefälscht, also gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Trotzdem runder Nachmittag. Habe ich auch aus der Ferne beobachten können und du warst live natürlich vor Ort. Ja, was soll ich sagen?
Was soll ich sagen? Ich war bei mir. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Ja. Ja, sowas hat man in der Tat erstens lange nicht mehr gesehen und zweitens lange nicht mehr gehört. Jedenfalls, wenn es nicht höhnisch gemeint, sondern ernst gemeint ist. Eine Laola-Welle, die durch die Arena schwappt und Adi, 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 Jo-Gesänge in Anbetracht dessen, was dann in kommender Saison wieder ansteht, nämlich das Derby gegen Lüdenscheid.
Ja,
Alter.
Du hast,
das war nur geil, Mann.
Du hast was Interessantes gesagt, nämlich diesen Full Circle, wie heißt das, Full Circle Moment, ne?
Ja.
Den sowohl der Vorsänger der Ultras nachher angesprochen hat in der Ansprache an die Mannschaft, als auch Kenan Karaman in der Mixzone, der das erwähnt hat, nämlich dass die Fans und die Ultras in dem Fall auch die Sprechchöre angestimmt haben, die sie beim letzten Spiel der vergangenen Saison angestimmt haben gegen Elversberg. Wir erinnern uns alle an dieses 1:2, an diesen ganz furchtbaren Zusammenbruch dieses Vereins, ja fast schlechteste Saison der Vereinsgeschichte. Da kam auch, oh, wie ist das schön und der S04 ist wieder da und die Nummer 1 im Pott sind wir, glaube ich. Das waren so die hintereinander kamen und die kamen jetzt auch, aber nicht mehr gegen den Verein gerichtet und gegen die Mannschaft, sondern mit der Mannschaft, für die Mannschaft, wirklich Party. Und Kenan Karaman war zu dem Zeitpunkt schon ausgewechselt, weil brauchte man nicht mehr, stand er schon 4-0, war ein bisschen angeschlagen, durfte dann noch die letzten 20 Minuten von der Ersatzbank verfolgen. Und er hat das dann doch als Kapitän ganz, wir kommen gleich noch auf ihn, ganz besonders genossen Und hat dann auch gesagt, alle die, die das vergangene Jahr dann miterlebt haben, auch für die hat er sich dann sehr gefreut, weil da hat sich dann der Kreis geschlossen und ja, zwischen Zusammenbruch und dieser Stimmung, die so gut ist wie wirklich seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht, liegen halt 11 Monate.
Das hätte nie jemand gedacht, oder?
Nein.
Nach dem Elversberg-Spiel letztes Jahr im Mai waren wir alle der Meinung, hoffentlich mal wieder ein bisschen besseres Jahr. Lass uns mal so genau. Mittelfeld abschließen, also, ein bisschen konsolidieren.
Frank Baumann, als er bei uns im Talk war, könnt ihr euch noch bei uns auf dem YouTube-Kanal angucken, ist immer noch vieles aktuell von, hat ganz klar gesagt, als er kam, hat man ihm vor der Saison gesagt, eine ruhige Saison, Platz 8 bis 11. Und wenn wir uns an unsere Talks in der Sommerpause erinnern, als wir Miron Mustic noch nicht kannten, als einige Spieler noch da waren, die jetzt nicht so gut performt hatten davor, als noch vieles unklar war in der Kaderplanung, da haben wir auch gesagt, eine ruhige Saison wäre erstmal nicht schlecht und dann vielleicht im Jahr danach nochmal angreifen. Also auch wir hätten das so nicht vorher.
Nee, definitiv. Aber ruhig ist es mitnichten, ne? Also ganz und gar nicht. Sportlich natürlich großartig, aber wir feiern alle 2 Wochen, seit etlichen Wochen, wahrscheinlich die größte Ballermann-Party des Kontinents in Erle auf Schalke. Alter, das ist so geil. Oh, ich weiß nicht, habt ihr die Bilder gesehen oder war es vielleicht selber noch drin, auch nach dem Spiel?
Vor der Nordkurve.
Tausende was, ja, vor der Nordkurve. Timo Becker, glaube ich, mit einem Bier mittendrin. Das macht einfach so mega Bock.
Ja, genau. Bevor wir nicht falsch verstehen, wir feiern hier noch nicht den Aufstieg. Das,
naja,
da müssen wir noch ein Kaviar vorsetzen, aber wir feiern die Stimmung, die herrscht.
Übrigens, über Aufstieg und Feier und was dann eventuell drohen könnte, können wir auch noch drüber reden.
Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist jetzt erstmal die super Stimmung, die herrscht. Und die darf man gerne abfeiern.
Einfach ja, ich hab das so formuliert in meinem Text gestern. Das, was alles passiert ist, diese Höhepunkte, die diese Saison bisher bereitgestellt hat, und der Höhepunkt folgt ja noch, darüber wird Schalke wirklich noch viele, 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 viele Jahre reden. Das wird keine Saison, die irgendwann in der Schublade verschwindet und dann einfach vorbei und vergessen ist, wie so viele dann doch. Das wird eine Saison, erinnere dich an die Auswärtsspiele in Hannover, in Düsseldorf, jetzt in Elversberg, ein etwas kleineres Auswärtsspiel, an alle Heimspiele. Schalke hat ja nur gegen Holstein Kiel verloren zu Hause und ansonsten die Abendheimspiele, jetzt auch mal Nachmittagsheimspiele, die Aufnahmen mit dem DJ vom Guzorra und so, das sind ja Höhepunkte, 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 Höhepunkte.
Das ging ja schon gut los, das Spiel gegen Berlin, weil genau.
Der Fußball ist jetzt halt auch gut. In der Hinrunde haben wir dann noch so manches Mal gesagt, gut, da haben wir so ein bisschen Spielglück gehabt und der nächste 1-0-Sieg, der dank der guten Abwehr zustande kam, und jetzt spielen sie halt auch wirklich erstklassig Fußball. Und das war gestern einfach 4 Tore, 25 Torschüsse, hätte deutlich mehr noch passieren können. Das war einfach ein absolut rundes Spiel. Jetzt muss man auch sagen, der Gegner, Tabellenschlusslicht, war jetzt auch extrem überfordert ab der ersten Sekunde und hat schon echt einen sehr schlechten Eindruck gemacht.
Aber völlig richtig, ne? Münster hat zweifelsohne den Fehler gemacht, die ganze Zeit zu versuchen, spielerisch hinten rauszukommen, was ihnen ja in keiner Situation gelungen ist. Sie haben sehr ständig den Ball abluchsen lassen, aber eben auch wegen solcher Granaten wie Elfhausi, wie Auschisch, wie Enjai, ey, ich liebe diesen Typen, die dann da halt auch draufgehen. Auch Musa Silla, der dann Druck macht, und spiel mal den Steilpass zu Andi, der gleich noch ein weiteres Mal ein Loblied singen möchte auf eine bestimmte Person. Eben auch wegen dem Kapitän Kenan Karaman, der nach Verletzung zurückkommt und sich so reinhängt und sagt, ich gehe da voran. Also Münster schlecht im Spielaufbau, aber Schalke auch aggressiv und gekonnt.
Im Grunde hätte man ja nur, ich habe es im Fernsehen gesehen, man hätte nur eine Seite vom Spiel zeigen können.
Ganz also genau.
Ab der Mittellinie war dann Feierabend. Aber wenn du willst.
Ja.
Spieler des Spiels.
Ja, also ich habe es schon mal gemacht, aber ich mache es jetzt nochmal. Das ist Kenan Karaman, ist einfach ein kommender Ehrenspielführer des FC Schalke 04. Für mich, es ist wirklich nur eine Frage der Zeit, bis er dazu gemacht wird. Miro Mustic nannte ihn nachher auf meine Frage einen Paradekapitän. Und ich glaube, die Liebe dieses Vereins, der Mitglieder, der Fans zu Kenan Karaman ist nochmal in dieser Saison auf eine völlig andere Ebene gestiegen. Er steht komplett über den Dingen. Also die Fans lieben alle Spieler aktuell. Das ist ja ein sehr stimmiges Bild, das dieser Kader abgibt. Aber Kenan Karaman ist Führungspersönlichkeit, er ist Leader. Und ich glaube, kein Schalker wird ihm jemals vergessen, dass er den Verein 2 Jahre lang vor dem Allerschlimmsten bewahrt hat, vor dem Sturz in die dritte Liga. Als kein anderer mehr voranging, ist Kenan Karaman vorweggegangen. Und es gab viele große Kapitäne des FC Schalke 04. Aber in der Situation, in der Kenan Karaman war, über 2 Jahre hinweg, war noch kein Kapitän. Und dafür gebührt ihm wirklich die Berufung, Ehrenspielführer, Ehrenkabine, einfach alles. 3 Jahre hintereinander, 13 Saisontore, das ist aller Ehren wert. Und das gestern, er hat wieder ein Tor erzielt, ein Tor vorgelegt, das war einfach herausragend. Und ihm gönne ich es, dass er gegebenenfalls die Meisterschale der zweiten Liga überreicht bekommt am letzten Spieltag.
Ja, also man kann sich, natürlich wird so ein Aufstieg oder so eine Meisterschaft potenziellerweise für jeden Spieler was Besonderes sein, aber ich glaube, so wie er wird das, glaube ich, niemand empfinden können. Einfach weil er diese 2 Jahre auf dem Buckel hat, wo wirklich gar nichts ging und wo er sich dann auch vor die Kurve stellen musste und sich Sachen anhören musste. Und gerade deshalb sei es ihm zu gönnen. Ja, volle Zustimmung.
Ja.
Kenan Habi, verzeih mir, ich fand auch dein Spiel gestern großartig, aber ich habe mich so schwer getan, ne? Aushish, enjoy, Aushish, aber ich nehme Musa Ndiaye. Ich weiß nicht, was Anderlecht, welches Problem Anderlecht mit ihm hatte. Gott sei Dank hatten sie es. Ich hoffe so sehr, dass wir ihn halten können. Ich finde den Typen einfach geil.
Ja, ist er. Ich bin auch so ein bisschen, also kurzes Rede, kurzer Sinn. Karaman wäre ich auch bei. Aushish. Schon wegen dieser, wie Robin es in seiner Einzelkritik geschrieben hat, wegen der Zidane-Rolle vor dem Tor, als er sich mal eben locker so an seinem Gegenspieler vorbeidreht, wie Zinedine Zidane in seinen besten Zeiten.
Ja, also Robin und ich sitzen immer nebeneinander und wir reden dann ja zwischenzeitlich dann auch immer mal über die Noten und so, ne? Und bei Aushish waren wir fast sogar noch einen Tick besser als bei Karaman zwischenzeitlich, wegen dieser Zidane-Rolle vor dem 1-0, 2-0 vorgelegt, 3-0 selber gemacht. Und das ist echt, ich bin sehr gespannt, wie er in der Bundesliga zurechtkommt. Sehr, sehr gespannt, ob seine Spielweise da auch so funktioniert wie in der zweiten Liga. Aber aktuell ist er einfach, was diesmal häufig, Aushish ist einfach ein Baller. Kann man nicht anders sagen und spielt herausragend. Und es waren 2 Einsen gestern, 2 Glatte, die Robin gegeben hat, und zwar für Karaman und Aushish. Aber Ndiaye war auch wieder herausragend. Es waren viele andere 2 auch noch dabei. Kurucay war auch sehr stark, kann man anders sagen. Mertcan Ayan war sehr stark. Kurucay, der auch im Spielaufbau immer versucht hat, noch einen schönen Pass nach vorne zu spielen.
Ljubicic kommt immer besser rein. Ljubicic am Anfang ein bisschen.
Man kann immer noch sagen, Ljubicic hat seine Stärken im Zentrum. Das darf man nie vergessen. Er sagt selber, er ist ausgebildeter Sechser. Man hat gesehen, immer wenn er immer mal wieder ins Zentrum rückt, nach Auswechslungen oder wenn mal jemand ausfällt, dann ist er auch sehr stark, stärker als auf dieser Halbaußenposition. Mhm. Und gestern 2 Tore vorgelegt. Also da, das ist auch eine 2 gewesen, ne?
Ja. Es macht einfach gerade Spaß.
Man darf wirklich nicht vergessen, Preußen Münster war wirklich, Kräuter Fürth in der Hinrunde war ähnlich schwach, ich will Preußen Münster jetzt auch nicht zu klein reden, aber gestern hatten die einfach keinen guten Tag.
Prognose, Sonntag gegen Paderborn wird diese Mannschaft auch Paderborn an die Wand spielen. Sicherlich kein 4-1 rausspielen, aber so gefestigt, wie diese Truppe spielt, ne? Wieso sollten sie auch nur im Ansatz?
Ja, das war gestern eine Frage, die eigentlich jedem gestellt wurde. Wer soll Schalke eigentlich noch aufhalten? Und ich sage, diese Mannschaft ist einfach nicht mehr aufzuhalten. Und die Frage ist, das war meine Zeile, die Frage ist nicht ob, sondern nur noch
wann. Wann? Hast du mal durchgerechnet, wann der früheste Zeitraum
zirkt? Ich auf jeden Fall nicht in Paderborn. Also ich komme immer auf die anderen an, frühestens Düsseldorf. Aber
ja, auch nicht. Samstagabend zu Hause.
Das stimmt.
Ja. Dann lasst uns doch mal, so mit dem Spiel sind wir durch, ne?
Ja.
Ja, dann gucken wir doch mal in die nähere und mittlere Zukunft. Alles freut sich, Mannschaft freut sich, Fans freuen sich. Aber natürlich, wenn die Türen in der dritten Etage in der Geschäftsstelle geschlossen sind, dann muss da natürlich auch Tacheles geredet werden. Und das ist so ein bisschen der Spagat, ne, den Schalke gerade hat.
Also da muss man sagen, der Vorstand und Kaderplaner und Trainer, die werden sicherlich im Moment werden schon 2 Rollen spielen. Die eine Rolle ist, wie ich das gerade schon gesagt habe, diese in sich stimmige Gruppe, die gerade da ist, zu loben und zu feiern, die Spiele zu genießen. Aber auf der anderen Seite die kommende Saison, die Bundesliga-Saison zu planen und dann klar festzulegen, was brauchen wir, um den Klassenerhalt zu schaffen, weil der Klassenerhalt ist ursächlich für die Zukunft des FC Schalke. Frank Baumann hat es neulich auch nochmal betont. Die großen TV-Gelder, also es ist jetzt schon eine erhebliche Steigerung, aber du steigerst dich nur dann, wenn du auch wirklich in der Liga bleibst, sodass du dann als Verein festlegen musst, wer aus dieser Mannschaft ist gut genug für die erste Liga und wer ist vielleicht nicht gut genug für die erste Liga und für welche Position müssen wir nachlegen? Und das ist der Spagat, den die Verantwortlichen gerade gehen müssen. Frank Baumann hat in unserem Talk ja auch einen großen Umbruch angekündigt. Es ist klar, dass Schalke einen Transferüberschuss erwirtschaften muss, auch im Fall des Aufstiegs. Und das ist gerade so ein bisschen die schwierige Aufgabe zwischen Party und Realismus.
Ja, das ist auch das Einzige, was so ein bisschen wehtut an der ganzen Nummer, ne? Also Aufstieg ist ohne Wenn und Aber, natürlich, gar keine Frage. Das, was so ein bisschen wehtut, ist einfach, dass du jetzt schon weißt, dass du vermutlich ein, zwei, vielleicht drei der Spieler, die wir jetzt hier abfeiern, in der nächsten Saison verlieren wirst, verlieren musst, weil du es musst. Und das ist so bitter.
Das muss aus zwei Gründen. Ne? Zum einen, weil diese Mannschaft, glaube ich, so gut sie jetzt ist und so sehr sie die zweite Liga rockt, in der ersten Liga schon, ich weiß nicht, ob die da so mithalten könnte. Und zum anderen, wenn du natürlich sagst, die finanzielle Sache. Ne? Du
musst ich will jetzt nicht zu sehr in die Kaderplanung einsteigen, aber das ist natürlich völlig klar, dass du sehr viele Spieler allein verlieren wirst, weil ein paar Verträge auslaufen, dann kommen sehr viele Leihrückkehrer, Rückkehrer von Leihvereinen zurück, die du eigentlich auch alle nicht gebrauchen kannst, die musst du auch irgendwie alle wieder loswerden. Dann hast du Spieler, die du abgeben musst wahrscheinlich, ne? Kandidaten, fast sogar Kandidat Nummer eins, so wie ich das gehört habe, ist Mertcan Ayhan, weil für ihn gibt's wahrscheinlich den größten Markt, ist ein talentierter Innenverteidiger, hat einen großen Namen allein durch seinen Bruder, große Berateragentur auch, ne? Und Mertcan Ayhan ist auch für jeden guten Verein in Europa eigentlich auch ein guter Innenverteidiger Nummer drei, Nummer vier, auch in der ersten Liga, ne? Wenn du siehst, den kannst du wirklich noch aufbauen. Sufiane Elfausi spielt eine super Saison. Er ist aber natürlich in seiner Spielweise, glaube ich, für obere Mannschaften, die 60-65% Ballbesitz haben und so. Die weiß nicht, ob der da so eine große Rolle spielen könnte. Aber er ist halt auch einer, der begehrt ist. Musa Silla immer noch. Also für ihn war jetzt zwei Transferperioden hintereinander ein Markt da. Dann wird er immer noch da sein. Und du musst halt Spieler verkaufen. Schalke darf jetzt nicht investieren. Nur Schalke muss halt Einnahmen generieren, um investieren zu können. Und das wird dann halt spannend. Du hast ein paar Spieler, die du sicherlich verleihen wirst. Einer der beiden Jugendhäuter, das hat Frank Baumann schon angekündigt, wird verliehen. Ich gehe mal davon aus, dass es Luca Potlech sein wird. Muss man mal gucken. Dann Max Krüger, Mittelfeld, spielt gar keine Rolle mehr. Der braucht auch mal eine Ortsveränderung, glaube ich. Und allein, was ich jetzt schon aufgezählt habe, ne, addier das mal, dann bist du schon bei 10, 11, 12, 13 Abgängen, die Schalke haben wird. Und dann musst du einige Positionen natürlich verstärken. Du brauchst in der Masse Innenverteidigung, wenn Mertcan Ayhan geht. Linksverteidiger, Vitali Becker, muss man mal abwarten, ob der Bundesliga kann. Njaye willst du natürlich unbedingt halten, da wird aber eine Entscheidung erst nach Saisonende fallen, weil natürlich auch sehr viele Vereine in Europa zugeguckt haben und gesehen haben, Linksverteidiger werden immer gerne gesucht, der wird halt nicht günstig, ne? Und da musst du erstmal, wenn du überlegst, willst für Njaye 3 oder 4 Millionen Euro ausgeben, ja, dann muss er allein schon mal 6 Millionen Euro reinholen, so ungefähr, ne? Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. So, das sind jetzt zusammengefasst ein paar Probleme, die hinter verschlossener Tür gerade besprochen werden. Und dann werden wir sehen, welche Mannschaft da nächstes Jahr in der Bundesliga zur Verfügung steht.
Um da vielleicht den Dreh wieder ins Positive zu bekommen oder in die bessere Stimmung. Ich glaube, wenn da einer bewiesen hat, dass er da vielleicht ein besseres Händchen für hat, ein gutes Händchen für hat, dann ist es Frank Baumann. Und es ist echt sehr gut, dass jetzt auch Baumann vor dieser Herausforderung steht.
Ja, das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zum Aufstieg von vor vier Jahren, ne?
Ja,
genau. Dass du da halt eine sportliche Führung hast.
Nein. Weil, denk dran, die sportliche Führung war Rufen Schröder, damals gefeiert von ganz Schalke nach dem Aufstieg. Erinnern wir uns mal zurück, die Euphorie war ähnlich groß und Rufen Schröder war nicht Rufen Schröder, sondern war Don Rufen und wurde ähnlich gefeiert, vielleicht nicht ganz so hymnisch wie gerade Miron Muslic, aber Don Rufen hätte damals auch die Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen, das war doch das berühmte Zitat, ne? Miron Muslic könnte jetzt Direktor der Sparkasse Gelsenkirchen werden oder sowas, ne?
So ähnlich.
Rufen Schröder war ähnlich beliebt damals und der Fehler damals war oder das der zentrale Punkt, warum die Aufstiegseuphorie weg war, war der Trainerwechsel, wenn wir uns dran erinnern. Mhm. Mike Büskens hatte Schalke in die erste Liga geführt. Es war klar, er rückt wieder ins zweite Glied und Schalke hat ganz lange keinen Trainer gefunden. Und dann kam Frank Kramer und das war dann irgendwie so fast so ein kleiner K.O.-Schlag für diese Aufstiegseuphorie.
Nein.
Ja, richtig. So, und
dazu kam auch der Weggang von vielen Spielern, mit denen man sich angefreundet hat. Ne? Itakura musste gehen, Salazar war, glaube ich, weg.
Salazar hat die Saison, glaube ich, noch gespielt. Der ist nach dem Abstieg gegangen. Itakura konnte nicht gehalten werden. Ja, und so. Genau. Das kam noch dazu, aber dieser Trainerwechsel war damals der entscheidende Knockout für die Aufstiegseuphorie.
Trotzdem habe ich bei Baumann absolut, wie du schon sagst, ein gutes Gefühl, weil er hat es ja in der Winterpause bewiesen, dass er wirklich irgendwie da fünfmal reingreift und fünf Volltreffer raus.
Du hast halt ein Fundament im Gegensatz zu damals, es gab, glaube ich, unfassbare Transferbewegungen damals, wenn ich mich richtig erinnere. Das waren ja deutlich über 30, meine ich sogar, in dieser Sommerpause nach dem Aufstieg. Und jetzt hast du ja ein Fundament. Also Karius wird mit in die Bundesliga gehen, Katic, Kurucay werden die Innenverteidigung weiterbilden, das wird bleiben, Schallenberg in der Over 6 wird bleiben, dann hast du...
Und selbst bei Dzeko ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Genau, dann hast du Kenan Karaman, der wird bleiben, Uschisch hat noch Vertrag, Ljubicic hat noch Vertrag, bei Edin Dzeko ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, so wie ich weiß, will Schalke wirklich alles versuchen, um ihn noch zu überreden, noch ein Jahr dran zu hängen. Selbst Musa Sillah traut Schalke die Bundesliga durchaus zu. Selbst, also wenn er bleiben sollte, dann sagt Schalke, wart ab, den Musa Sillah hat die Bundesliga auch im Tank. Und deswegen hast du dann schon ein Fundament von Spielern aus der Aufstiegsmannschaft, die du mitnimmst und mit denen du dich dann identifizieren kannst.
Ja. Mein Kaffee ist leer. Ich glaube, wir haben alles gesagt.
Sind wir schon fertig?
Lange drüber. Mini-Teaser vielleicht für alle Fußball- bzw. Vereinsromantiker, Schalke-Liebhaber. Schaut mal am Mittwoch, spätestens Donnerstag auf watze.de/Gelsenkirchen. Ich habe da mal was vorbereitet.
Dann bleibt dem nichts mehr hinzuzufügen. Wir freuen uns auf Sonntag. Sonntag ist das Spiel in Paderborn. Der nächste größere Schritt Richtung Bundesliga, und wir werden in gewohnter Weise am kommenden Montag drüber reden. Also bleibt uns treu, wenn ihr gar nichts verpassen wollt, ganz einfach die kleine Glocke bei YouTube klicken, unseren Kanal abonnieren. Ansonsten seht ihr uns bei Spotify und auf sämtlichen anderen Podcast-Plattformen, dann könnt ihr uns auch hören im Auto oder beim Spülen oder wann auch immer. Habt eine schöne Woche, genießt die Zeit, und wir sehen uns in der kommenden Woche wieder. Glück auf.
Tschüss und Glück auf.
Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.